Dieser Podcast ist ein Mitgliederprojekt von D64 Zentrum für digitalen Fortschritt e.V. D64 ist ein digitalpolitischer Verein mit mehr als 750 Mitgliedern im In- und Ausland. Die Mitglieder von D64 sind in ihren Meinungen, Ansichten und politischen Einstellungen vielfältig. Sie vereinen und identifizieren sich mit den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auch in einer digitalisierten Gesellschaft und wollen soziale, ökologische, technologische und politische Entwicklungen mitgestalten. Die in diesem Podcast getätigten Aussagen und geäußerten Meinungen stehen nicht stellvertretend für die Meinungen und Ansichten aller Vereinsmitglieder und sind auch nicht als offizielle Standpunkte des Vereins oder seiner Organe zu verstehen.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
5G ist nicht in jeder Milchkanne notwendig.
D64. Der Podcast für digitale Zukunft.
Herzlich willkommen zu einer neuen und der 13. Folge vom D64 Podcast. Heute wieder in voller Besetzung und mit Gast. Heute dabei sind
Alicia,
Monika.
Und als Gast haben wir heute den Yannick dabei. Ja, Yannick, stell dich mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum bist du in diesem Podcast?
Hallo in die Runde, schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin Yannick, 28 Jahre alt. Ich bin jetzt seit ganz neuestem im Vorstand von D64 aktiv und bei der letzten Superklausur gewählt worden. Diese Energie trage ich auch noch in mir und möchte die auch heute sozusagen wieder aufleben lassen, so ganz kurz vor Weihnachten. Ich arbeite in Berlin, CityLab, das ist ein Projekt der Technologiestiftung vom Senat gefördert. Das CityLab ist ein Innovationslabor. Was das ist, was wir machen, was wir auch nicht machen, das können wir bis abends heute ein bisschen mehr diskutieren, wenn wir über die Zukunft der Digitalpolitik und Stadt sprechen.
Das klingt ja super cool. Wir sind ja in der Historie unseres Podcasts immer unterwegs, wie wir Zivilgesellschaft digital abholen können. Und wir haben ja in der Vergangenheit schon sehr häufig darüber gesprochen, welche Methoden es gibt, was getan werden muss. Ich erinnere mich noch an die Volksinitiative Digitalisierung, Dirk. Und heute gehen wir mal auf die andere Seite. Wir gucken mal, was schon passiert und wie das quasi im Modell erprobt wird und dann in die reale Welt übertragen wird oder worin sich dann quasi ein Scheibchen abschneiden kann. Und da freue ich mich richtig drauf, weil ich persönlich ja auch im Bereich der smarten, resilienten Stadt aktiv bin und da so ein bisschen mein Steckenpferd drin habe. Deswegen freue ich mich ganz persönlich, Yannick, dass du heute bei uns bist. Aber wir starten erstmal so ein bisschen mit D64. Vielleicht erzählst du mal so ein paar Schwenker, wie bist du zu D64 gekommen? Was machst du bei D64? Was sind deine Herzensthemen?
Ja, gerne. Seit knapp 10 Jahren ungefähr bin ich schon eifriger Tickerleser, seit ich in meinem allerersten so digitalpolitischen Praktikum auf den Ticker aufmerksam wurde, auf den D64-Ticker als sehr, sehr informatives Medium, einfach um so auf dem Puls der Zeit zu bleiben. Und habe mir dann irgendwann gedacht, ich sollte da eigentlich ein bisschen ja auch mehr machen. Ich habe mich aber am Anfang noch gar nicht so getraut und am Studium, ich habe gerade Politikwissenschaft studiert und hatte da großen Respekt vor diesen nerdy Deep Dives, die es da hier und da so gibt in den Tech-Themen, habe aber immer mehr Interesse an der Digitalpolitik gefunden, vor allem eben an Fragen der Transparenz, der Teilhabe und habe dann ja mich eingebracht, so in den AGs rund um die digitale Demokratie. Das fand ich total spannend, gerade auch den ganzen technischen Begriff so ein bisschen mit Leben zu füllen und habe dann mich da immer mehr engagiert, war dann immer mehr dabei und dann irgendwann kam so die Frage auf, ob ich mir das nicht auch mit einem kleinen Amt sozusagen vorstellen könnte, irgendwie stärker auszubauen und dann habe ich mir überlegt, was ich da tun könnte und habe in meinem Netzwerk und in meiner Umgebung, ich lebe in Berlin, arbeite da und bekomme total viel mit an Initiativen, die sich irgendwie für, sag ich mal, Gerechtigkeit im digitalen Raum einsetzen oder die versuchen, ja, so Blindspots irgendwie auch zu thematisieren im Stiftung, im Non-Profit-Bereich, aber auch Unternehmen, die total engagiert sind. Und da dachte ich, es wäre eigentlich schön, diese Netzwerke irgendwie auch da so reinzubringen, zu gucken, ob man irgendwie neue Partnerschaften ermöglicht oder bestehende Partnerschaften irgendwie ausbauen kann, um eben diesen ganzen Themen des Hass im Netz, der Diskriminierung und den ganzen anderen Herausforderungen, die jetzt auch mit der künstlichen Intelligenz ja nochmal ein bisschen verstärkt werden, irgendwie auch gut begegnen kann. Und ich weiß gar nicht, ob wir so auch über unser neues Jahresthema sprechen wollen, aber da gibt es ja doch einige sehr, sehr schöne Synergien noch, die vor der Tür stehen.
Ja, das Jahresthema ist natürlich etwas, wo sich jeder beteiligen kann. Ich glaube, kommen wir vielleicht noch später ein bisschen zu. Du hast ja, als du jetzt angefangen hast, im November einige Ämter übernommen oder Bereiche. Erzähl uns doch mal, welche Bereiche dich gerade besonders beschäftigen im Vorstand.
Genau, die ganze Vorstandsarbeit mit den beiden Co-Vorsitzenden und den Beisitzenden sozusagen organisiert sich in kleinen, nochmal sozusagen kleinen Arbeitsgruppen. Und eine davon ist zum Beispiel die Gruppe der Mitglieder. Und das fand ich total schön, da so ein bisschen sich in eine andere Perspektive, unter anderem ja auch dann mit dir, Monika, reinzudenken, wie wir vielleicht auch künftigen neuen Mitgliedern irgendwie das Onboarding leichter machen oder wie wir schon vorhandene Mitglieder irgendwie aktivieren können oder irgendwie auch motivieren können, irgendwie sichtbar zu sein. Und gerade dieses Thema, irgendwie das Engagement sichtbar zu machen, die ganzen klugen Köpfe und guten Ideen sichtbar zu machen, finde ich sehr spannend. Das ist so ein Bereich, wo ich mich auch in der Vorstandsarbeit einbringen will. Ein anderer Bereich, den ich interessant finde, wo ich mehr machen möchte, ist auch das ganze Thema der Advocacy und der Bündnisse, weil es einfach sehr gut passt zu dem, was ich ja auch jetzt gerade eingangs gesagt hatte. Genau, also in Allianzen zu denken. Wir wollen ja auch für als Beispiel jetzt zur Europawahl nochmal eine kleine Aktion starten, kleine Wahlprüfsteine aufstellen und schauen, wie sich die Parteien zu bestimmten Themen positionieren. Und das ist ein schönes Beispiel, wo wir wirklich auch einen Mehrwert schaffen können für die Leute, die uns irgendwie folgen oder auch aktiv dabei sind und wo wir auch, glaube ich, zur Transparenz ganz gut mit beitragen können, wenn man am Ende sein Kreuz an der Urne dann setzt. Und vorausgesetzt, man weiß überhaupt, dass die Wahl ist und wann die Wahl ist, weil das wird im nächsten Jahr mehrere geben. Da ist es natürlich auch nochmal ein ganz schöner Beitrag dazu. Genau, also Advocacy, Bündnisse, ebenfalls ein Bereich, wo ich mich engagieren möchte, beziehungsweise engagiere.
Sprichst du, glaube ich, den Digitalthesen-Check an, den wir intern natürlich bei uns vorbereiten und den wir auch natürlich gerne teilen an der Stelle. Schon mal vielleicht der erste Aufruf über Weihnachten, falls jemand 3 Kuchen und 2 Mittagessen dann schon hat. Vielleicht mag der bei im Vereinsam bei uns mitmachen. Da freue ich mich nämlich auch tierisch drüber und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle werden wir das auf jeden Fall auch zeigen, darüber sprechen, Workshop machen vielleicht sogar. Und da darf auf jeden Fall noch mehr kommen.
Das ist vor allen Dingen ja auch eine spannende Aufgabe. Wir sind ja als bundesweiter und eigentlich sogar auch in kleinen Teilen auch internationaler Verein schon ein bisschen was Besonderes. Also es ist halt nicht so wie bei einem, ich sag mal, klassischen Vorortverein, sondern wir arbeiten natürlich auch asynchron mit unserem Vereinsheim und es ist halt ja für den einen oder anderen dann doch ein bisschen schwerer, da Anschluss zu finden, in so eine gewachsene digitale Struktur reinzukommen. Und ich bin da tatsächlich sehr gespannt, was da an neuen Aktionen und Ideen dann reinkommen. Ich weiß nicht, ob du da schon was drüber erzählen kannst.
Ja, wir sind dabei. Es ist gerade in the making. Und wir werden da ganz viel dazu teilen, dann, wenn wir konkreter sprechfähig sind. Ich muss einfach nochmal so ein bisschen einen Schritt zurückgehen und auf die Superklausur eingehen, weil ich es auch schön fand, dass da auch zum Teil sehr junge Mitglieder dabei waren, die sich da so quasi reingetraut haben, die aber auch super herzlich empfangen wurden, weil es irgendwie sehr gute Formate gibt. Das ist ja gerade angesprochen, es ist ein bundesweit aktiver Verein. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, sich so live zu treffen und dann ist die Energie halt auch nochmal eine sehr besondere, wenn Dejan dann aus Freiburg ankommt mit seinem Methodenkoffer und das Barcamp schmeißt, dann ist da auch total viel Raum für neue Ideen, für neue Themen und man hat irgendwie gesehen, dass sich ganz schnell irgendwie neue Schwerpunkte gebildet haben, andere AGs vielleicht ein bisschen weniger besucht waren, aber da kann man ja auch super gut Tendenzen draus lesen, was die Mitglieder passiert und ich finde es schön, dass der Verein da die Möglichkeit auch bietet, sozusagen darauf einzugehen, also dass man da auch wirklich in diesen Gruppen aktiv werden und das in entsprechende AG-Strukturen dann auch einfließen lassen kann. Der Frühjahrsempfang, der jetzt dann bald ansteht, wenn wir die Eisdecke sozusagen durchbrochen haben, den Winter überstanden haben, dann ist das auch ein super schöner Start ins Jahr, der ja auch vor allem für Mitglieder, aber auch für Interessierte offen ist, wo wir dann auch sehr spannende Gäste erwarten dürfen. Und ich glaube, das ist das, was D64 auch für mich ausmacht, dass es einfach immer wieder total gute Impulse gibt, die Möglichkeit irgendwie zu netzwerken, aber auch einfach so persönlich Spaß dabei zu haben. Ich glaube, das darf nicht zu kurz kommen, gerade wenn man sich eben nur so sporadisch digital treffen kann. Und ich habe das Gefühl, dass die Balance bis jetzt echt gut gelingt. Und da hätte ich irgendwie auch Lust dafür zu sorgen, dass das weiterhin so ist und dass Leute sich wohlfühlen und dass sie wissen, wen sie bei welchen Themen eigentlich ansprechen können. Genau, das ist, glaube ich, wichtig, gerade wenn wir weiter wachsen, dass das auch so bleiben kann.
Um da mal hier noch eine Lanze zu brechen, ja, die Beteiligung gerade im Digitalen und gerade in Themen der digitalen Partizipation, Entwicklung, sind wichtiger denn je. Und in diesen Zeiten, natürlich, du hast den kalten, grauen Winter in Berlin schon angesprochen, aber aktuell sieht es ja auf der Welt insgesamt ein bisschen grau aus. Umso mehr ist es wichtig, sich jetzt zu beteiligen, denn nur wenn man die eigene Stimme vernehmbar macht, kann man auch etwas ändern. Insofern sind alle hier nochmal aufgerufen. Werdet D64-Mitglieder, das, was Dirk immer zum Schluss macht, das mache ich jetzt mal hier schon zum jetzigen Zeitpunkt. Er kann es ja dann nochmal sagen. Mit Yannicks Plädoyer für die digitale Zivilgesellschaft und dessen, was so möglich ist, freue ich mich, das hier nochmal zu sagen, dass D64 an vorderster Front aktiv ist, um eben hier uns zu unterstützen und eine gute Zukunft für uns alle zu ermöglichen.
Wenn man jetzt weiterguckt von D64 und so schön, wie du gesagt hast, eben die Vernetzung und hingeht zu dem, womit du dich auch viel beschäftigst, mit einem Teil des Smart City. Ich bin ja immer Freund davon, dass natürlich du uns gleich erzählen wirst, wie du bestimmte Begriffe einordnest. Aber wir haben ja hier auch drei Leute, die keine Experten sind oder Teilexperten sind, was Smart City angeht. Und Smart City, der Begriff für mich klingt im ersten Moment super toll. Und im zweiten Moment fragt man sich, was genau ist denn jetzt Smart in einer Stadt oder welche Komponenten von diesem Begriff sollten vielleicht auch hervorgehoben werden oder insbesondere gefördert werden. Aber da gucke ich eher in Richtung Alicias und Dirks Richtung. Habt ihr vielleicht Lust, einen Einwurf zu machen? Was ist denn Smart City für euch?
Also ich bin ein Dorfkind, ich weiß ja noch nicht mehr, was City ist. Also. Aber tatsächlich, also mal Spaß beiseite, Smart City ist natürlich ein geläufiger Begriff. Aber wenn wir so über Infrastruktur, vielleicht gar nicht so sehr digital nachdenken, bieten natürlich digitale Lösungen gerade auch für nicht urbane Gegenden natürlich auch erhebliche Chancen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ein Experte bin ich da nicht.
Ich will Yannick tatsächlich auch nicht sehr vorweggreifen. Ich habe ja da auch eine sehr dezidierte Meinung, die eigentlich eher in den Bereich der smarten Resilienz geht, aber nichtsdestotrotz sehe ich natürlich, dass es da in verschiedenen Diskussionen auf verschiedenen Ebenen gibt. Insbesondere im akademischen Bereich wird sehr häufig davon gesprochen, von den technischen Möglichkeiten, ja, die Vernetzung über IoT-Protokolle, wie man Ampelsysteme so schaltet, dass sie immer auf grün zeigen. Aber eigentlich geht es tatsächlich viel mehr auf einer Metaebene um die Daseinsvorsorge und die Partizipation. Und nichtsdestotrotz natürlich um die Verschlankung von administrativen Prozessen. Also es spielt enorm viel mit rein und deswegen würde ich natürlich gerne Yannicks Perspektive zum Thema hören.
Ja, das ist doch schon mal eine sehr schöne Steilvorlage auf jeden Fall. Ich möchte vielleicht ein bisschen vorher einsteigen zum CityLab, meiner Rolle darin und wie wir eigentlich den Smart City-Begriff gefunden haben. Ich bin, wie gesagt, Politikwissenschaftler. Ich habe hier in Süddeutschland an der Zeppelin-Uni und in Leipzig Politikwissenschaft und Verwaltungswissenschaft studiert und immer so ein bisschen diese strukturelle, staatliche Perspektive gehabt. Also wie werden Plattformen reguliert, wie wird eigentlich Politik gemacht, die etwas ermöglichen könnte sozusagen. Aber ich habe nie die Umsetzungsbrille dabei getragen und bin da so sehr zufällig dann drüber gestolpert und auch dadurch dann zu meinem ersten Job gekommen, durch so ein Inserat noch als Werkstudent, weil es im CityLab eine kleine Ausstellung gibt, in der man digitale Prototypen angucken kann. Man ist da im Platz der Luftbrücke, im Tempelhofer Flughafen und geht quasi erstmal in die Vergangenheit und sieht dann da, was man mit offenen Daten eigentlich alles so machen könnte, was die Tools denn so sind, wie die Plattformen aussehen, die Anwendung Und genau, da habe ich am Anfang Gruppenempfang, Besucherführungen angeboten und habe dann immer mehr die Brücke auch zu den Themen gesehen, die mir eigentlich auch schon vorher irgendwie wichtig waren, die ich in Sachen politischer Kommunikation irgendwie eine Erfahrung mitgebracht habe, und bin dann so ein bisschen in diese Rolle auch des Community Managements eingewachsen, mache heute eben unsere strategischen Partnerschaften, und das mache ich jetzt seit knapp 3 Jahren. Bin auf dem Papier wissenschaftlicher Mitarbeiter und suche eben diese Orte für den Austausch und überlege, wie wir das sozusagen auch in unserer Umsetzung mitdenken können. Und wir, das sind 30 Menschen bei mir im Team, die eben so einen Design-Hintergrund haben, Service-Design oder Prozess-Design können. Also die gucken sich an, wie sieht denn eine Verwaltungsleistung aus oder wie sieht denn eigentlich der Satzformular aus, was ich da als Bürger irgendwie ausfüllen muss, welche Infos braucht denn der Staat sozusagen von mir? Also da wirklich diese Schnittstelle, aber dann gibt es eben auch Backend- und Frontend-Developer, die sozusagen unsere Anwendungen erschaffen und am Laufen halten. Also wirklich konkrete Open-Source-Tools auch bauen, die wir alle auf dem GitHub der Technologiestiftung teilen. Also da kann jeder reingucken, folgen, mit dran arbeiten. Und es gibt auch viele Städte in Deutschland, die sich schon mal irgendwie Tools übernehmen konnten oder Teile von Tools übernehmen konnten. Und das ist vielleicht auch zu dem Stichwort der Gemeingüter so ein bisschen ein Beitrag dazu, wo wir sagen, dass man kann viel voneinander lernen, und wir sind auch total gespannt darauf zu erfahren, was vielleicht andere kreative Gemeinden oder Städte für Lösungen haben. Denn gerade kleinere Städte, da wären wir auch bei diesem Thema, haben ja eigentlich auch die Möglichkeit, in kleineren Strukturen schneller Entscheidungen zu treffen und Dinge einfach mal auszuprobieren, als jetzt unsere großen Metropolen, die auch sehr mit sich befasst sind und ihre eigenen Verwaltungsgröße, wie jetzt in Berlin mit Bezirks- und Senatsebene. Und in diesem Kosmos bewegt man sich, also die Themen, die mich so umtreiben, sind die Verwaltungsmodernisierung, die Stadtplanung im weiteren Sinne, also Stadtentwicklung und Beteiligung und die Digitalisierung. Und für all diese Dinge gibt es Strategien, man kennt sie, die ganzen Titel, und wir hatten jetzt eben seit 4 Jahren, in denen es das Lab gibt, schon ganz viel Übung darin, digitale Prototypen zu entwickeln. Also wir haben ganz viele Produkte, die mit verschiedenen Zielgruppen gemeinsam erarbeitet wurden. Und dann kam der Aufruf, die Möglichkeit, sich beim Innenministerium, jetzt beim Stadtentwicklungsministerium, auf diesen Smart City Fördertopf zu bewerben und so ein Modellprojekt zu werden, was ja viele Kommunen und Städte in Deutschland machen. Und da sind wir dann mit Berlin in der zweiten Runde auch mit reingekommen, weil sehr groß und weil nicht so gut vergleichbar, war das beim ersten Mal noch nicht erfolgreich. Und wir haben da so eine Mischung an Pilotprojekten und ganz vielen Einzelmaßnahmen sozusagen vorgeschlagen, die man da angucken könnte. Und dann ist bei einem sehr breit angelegten Strategieprozess diese Smart City Strategie mit der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft, der Verwaltung und der Wirtschaft im 1,5-jährigen Prozess erarbeitet. Und da wurde es dann wirklich sehr, sehr konkret, weil wir da irgendwie die Schülerin und den schon älteren Senioren irgendwie mit in einer Gruppe hatten für ein Stadtgremium, für eine zivilgesellschaftliche, bunt ausgewählte Gruppe, aber eben auch Verwaltungsexpertinnen und Experten oder Wissenschaftler, die in der Schublade schon fertige Konzepte haben. Und in Deutschland haben wir den Eindruck, dass dieser Smart City Begriff ein technischer ist. Der ist ja auch von ein paar Technologieunternehmen sehr stark geframed und auch irgendwie geowned sozusagen. Also Smart City ist das, wo am besten unsere Produkte verkauft werden können. Und wir haben uns dann auch überlegt, ob wir das anders nennen müssen. Aber wir haben uns dann doch irgendwie der Herausforderung angenommen, diesen Begriff irgendwie auch umzudeuten und irgendwie zu überlegen, was denn eine smarte Stadt für unsere Zwecke können muss. Und das ist in diesem Partizipationsprozess, in diesem Strategieprozess eben passiert. Und die Strategie heißt Gemeinsam Digital Berlin. Und da klingt das auch schon so ein bisschen an, dass wir eben nicht nur auf die technische Komponente gucken, sondern dass wir erstmal überlegen, wie sieht denn ein Wertekompass aus? Wie sehen denn Leitlinien aus, die Digitalvorhaben befolgen müssen, damit sie irgendwie zukunftsfähig sind, damit sie möglichst gemeinwohlorientiert sind? Also das heißt, dass möglichst viele Gruppen irgendwie davon profitieren, dass es transparent bleibt. So, das sind Dinge, die wir zusammen mit einem Think Tank, Politics for Tomorrow, zusammen erarbeitet haben und auch methodisch ganz viel als Lab reingeben konnten, als Labor. Und wir waren da ganz stolz drauf, weil es eine der wenigen Smart City Strategien ist, in denen so gut wie gar nicht irgendwie auch mit Beratung gearbeitet werden musste, weil es eine starke digitale Zivilgesellschaft gibt, die ja schon Meinung dazu hatte und weil es das Wissen in der Stadt gab, was man einfach auch zusammenholen konnte. Und wir haben so 4 Leitlinien definiert, die zentral sind. Das heißt, dass Digitalvorhaben, die im Land Berlin stattfinden oder umgesetzt werden, dass die nachhaltig sein müssen, dass die kooperativ funktionieren sollen, dass sie gemeinwohlorientiert sein müssen, dass sie die Grenzen stärken sollen, was Alice ja auch gerade ja schon angesprochen hatte. Und darunter fallen diese großen Piloten, die sind so zentral, da geht es um sowas wie einheitliche Data Governance, wie, wo, wer ist eigentlich zuständig für das Datenmanagement. Aber dann gibt es auch bilaterale Maßnahmen und das sind dann sowas wie zum Beispiel das Digital-Zebra nennen wir eine Maßnahme, wo es darum geht, dass Bibliotheken zum Ort werden sollen, wo man eben auch digitale Teilhabe erleben kann, weil eben gar nicht jeder einen Computer oder ein Smartphone zu Hause hat. Also da Brücken in die analoge Welt zu schaffen, den analogen Raum dazu mitzudenken, zum einen und zum anderen auch smarte Entscheidungen zu treffen und einfach auch auf Technologie zu verzichten, kann auch manchmal helfen, wenn man einfach bestimmte Vernetzungsangebote schafft, für Verwaltungsmitarbeitende zum Beispiel oder für die Stadtgesellschaft, um im Austausch zu sein. Wir sind, und ich nehme das in meinem Umfeld auch wahr, dass die Smart City, dass das Konzept noch so fein bedacht und also zergliedert sein kann, aber am Ende braucht es irgendwie diese einzelnen Menschen, die wir auch alle in unserem Umfeld kennen, die irgendwie in ihrer Verwaltung, in ihrem Unternehmen irgendwie auch dafür brennen und andere mitziehen können. Und so eine Allianz der Willigen in diesen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, die müssen sozusagen empowered werden und irgendwie ein Gefühl dafür haben und Wissen darüber haben, wo sie sozusagen mitmachen können. Und das sind eben diese verschiedenen Ebenen, wo die Beteiligung oder wo die Teilhabe funktionieren kann. Und manche Projekte, Umsetzungsprojekte liegen beim CityLab oder der Technologiestiftung, aber eben nur ein kleiner Teil. Viele sind andere Umsetzungskonsortien, die wir so ein bisschen als Supportstruktur supporten, mit irgendwie einem Einstiegsworkshop oder einem Auschecken, um zu gucken, ist das jetzt so verstetigbar, was sie da gemacht haben. Und das ist total spannend, weil man wirklich in ganz, ganz verschiedene Teilbereiche unseres Alltags Einblick bekommt und sieht, wie vielfältig so eine digitale Lebenswelt eigentlich sein kann. So, es muss nicht der Selbstzweck sein, aber es kann so vieles irgendwie besser, sinnvoller, schneller oder einfach niedrigschwelliger auch am Ende. Und da können wir gerne noch über ein paar Beispiele sprechen. Ich bin mir sicher, da gibt es auch von eurer Seite ja schon echt viel Erfahrung, wo ihr ja auch selbst dran arbeitet.
Unbedingt. Bevor wir in die Beispiele gehen, mich interessiert nochmal eine Sache, die du jetzt mehrfach angesprochen hast und die wir in dieser Sendung ja immer wieder thematisieren. Kannst du nochmal auf die digitalen Gemeingüter eingehen? Warum sind die im zentralen Fokus? Und gerade jetzt, du hattest ja auch schon die Tech-Konzerne, die so gerne Begriffe ownen und dann das quasi so festschreiben. Warum stört das und warum braucht man digitale Gemeingüter? Was ist besonders an denen und warum sollte man das forcieren?
Das sind ja 2 separate Fragen. Ich glaube, das eine Problem bei den Begrifflichkeiten und dem Ownen sich auf jeden Fall darin, dass dann immer der Blick sehr fokussiert wird auf bestimmte Use Cases. Also sagen wir mal, die Smart City kann nur die smarte Ampelschaltung sein oder das Verkehrsmanagement. Aber eben vieles andere fällt dann hinten runter. Und das fällt immer dann hinten runter, wenn es um Gruppen geht, die sowieso bei gesellschaftlichen Diskussionen schon nicht so laut sind, nicht gehört, gesehen werden oder keinen Platz am Tisch haben. Und da sehe ich ein Riesenproblem, wenn wir an Kinder und Jugendliche denken, wenn wir an ältere Menschen denken, die einfach auch weniger Zugriff haben, oder migrantische oder queere Menschen. Und da wird es dann wirklich gefährlich, weil wir gerade auch sehen, was Technologiekonzerne eben auch nicht an Verantwortungsgefühl haben, wenn wir in die Welt der sozialen Medien oder Plattformen gucken. Und dieses Risiko besteht eben überall, wo einzelne Unternehmen einen sehr großen Einflussbereich haben, was einerseits viel Gestaltungsmöglichkeit hat, was wichtig und was auch gut ist, was aber immer auch andere Komponenten hat, die man denken muss, wenn man sich damit befasst. Und bei der Smart City ist es eben genau das Gleiche gewesen oder ist genau das Gleiche. Und wir haben in einer internationalen Konferenz, die wir eingangs organisiert hatten, zusammen mit der Hertie School, eine tolle Veranstaltung, wo wir so weltweit städtische Mitarbeitende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefragt haben, was waren denn so ihre Fuck-ups? Wo haben sie denn den Karren an die Wand gefahren? Was ist denn richtig schiefgelaufen in Smart City-Entwicklung? Und da hatten wir eine zweitägige Konferenz angesetzt, die für mich auch sehr prägnant war, weil sie so ehrlich war. Also die Leute haben gesagt, okay, hier ist so eine Art Safe Space oder wir sind hier, wir machen uns alle gleich ehrlich und sprechen, was nicht gut lief und was wir daraus lernen konnten. Und wenn man sich dann anguckt, wie zum Beispiel das Sidewalk Lab in Toronto sich entwickelt hat mit einem sehr großen Tech-Konzern und bekannter Suchmaschine, dann sieht man, dass wenn Menschen nicht mitgenommen werden bei bestimmten Technologievorhaben, dass es eben sehr nach hinten losgehen kann. Und mit solchen Menschen, die damit Erfahrung haben, wollten wir sprechen, um eben auch für Berlin was lernen zu können und in der nächsten Instanz dann, wenn zum Beispiel die KTS, die kommunale Transferstelle, die der Bund eingerichtet hat, um die Modellprojekte zu vernetzen, wenn die dann sozusagen mehr Fahrt aufnimmt, wenn die lebendig wird, wenn die Modellprojekte mehr zu berichten haben, dann ist es wichtig, dass wir im Austausch bleiben und alles nicht vielleicht neu gekauft werden muss, sondern wir wirklich mal anfangen, dieses hochgelobte EVA-Prinzip, das eine für alle, das eine entwickelt Software, alle nutzen es nach, Prinzip auch zu nutzen, weil es gerade in diesem Themenbereich eigentlich total gut klappt, weil viele Steuerungsmodule, viele Plattformen, Teile eigentlich total gut adaptierbar wären. Und deswegen bin ich so ein Fan von diesem Smart City-Thema. Glaube ich, nervt damit bestimmt schon meine Freunde und meine Familie. aber ich sehe da irgendwie einen Use Case, wo Digitalpolitik sehr, sehr umsetzungsnah gedacht werden kann mit dieser Bestätigung der jetzt geförderten Projekte. Da werden quasi Weichen gestellt und da kann man noch so ein bisschen Einfluss drauf nehmen, was dieser ins Leben gerufene Beirat jetzt eigentlich für diesen Stufenplan, also für die Verstetigung dieser Modellprojekte so vorsieht. Und da gucke ich zum Beispiel sehr genau hin und mir ist da wichtig, dass eben diese zivilgesellschaftlichen Stimmen, die da sehr leise leider sind, weil sehr wenige, aber dass die dann zum Beispiel auch alle Infos haben, die man so teilen kann zum Beispiel. Und das finde ich interessant. Du hattest noch gefragt, genau, das ist mit den Gemeingütern. Da geht es darum, dass wir ja eigentlich die ganz großen Web-Anwendungen alle kennen, weil sie so schön smooth funktionieren, unsere großen Marktplätze und Kommunikationstools. Und ich hatte immer den Eindruck, dass alles, was an Source dagegen gestellt wird, dass das immer so als unsexy wahrgenommen wurde, das irgendwie das unschönere Tool. Und wir im Lab haben da irgendwie auch großen Spaß daran, sozusagen Open-Source-Tools zu entwickeln, die wirklich überraschend sexy sein können, die Spaß machen zu benutzen. Und da kann es von spielerischen Anwendungen bis hin zu klassischen Dashboard-Funktionen gehen, wo wir das mit Leben füllen wollen und das dann auch als ein digitales Gemeingut verstehen, weil da andere Leute auch noch mitreden können, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, das ist die Kernkomponente. Das kann auf Bundesebene dann anders organisiert, aber auch möglich sein, dass die digitale Zivilgesellschaft bei der weiteren Entwicklung mitredet. Wenn die nicht mitredet, dann bekommen wir mit, was beispielsweise jetzt der sehr greifbares und Gott sei Dank nicht mehr so nahes Tool, aber was die Corona-Warn-Apps und Co. ja auch für Konsequenzen haben, wenn die Gesellschaft da nicht vorher gefragt wird, wenn es um Datennutzung und bestimmte Architekturen geht. Genau, deswegen Gemeingut sehe ich als Marktplatz in der Stadt, den man besuchen kann, wo man sich erholen kann, wo man vielleicht nicht unbedingt sofort Geld zahlen muss, wenn man auf die Bank sitzt und einfach das schöne Wetter genießt. Und genauso sehe ich es irgendwie als sinnvoll, Anwendungen zu haben, die uns helfen, die uns in der digitalen Welt Orientierung geben, ohne dass man sofort 23 Abos abschließen muss und eigentlich auch nicht einsehen kann, bei wem man das jetzt wirklich gerade getan hat. Und das ist so ein bisschen das Thema, das so weiterzudenken, dass man Open Source sozusagen auch als attraktives Geschäftsmodell für viele Startups und für die Verwaltung sehr gut betrachten kann, dass auch das nicht ausschließt und dass wir uns da in einer neuen Ära bewegen, weil wir immer mehr Krisen haben werden, weil wir immer schneller digitale Tools für bestimmte, ganz bestimmte Szenarien brauchen und es dann toll ist, wenn lokale Unternehmen und die Zivilgesellschaft da irgendwie gut einen Modus finden, wie sie zusammenarbeiten können. Also auch diese Art von Partnerschaft irgendwie weiterzudenken, es nicht unnötig kompliziert zu machen, Vergaben irgendwie gut hinzubekommen, sodass da auch gute Lösungen dann schnell gesehen und irgendwie auch die Wertschätzung und auch die finanzielle Wertschätzung erhalten, die sie auch brauchen, um überleben zu können. Das sehe ich so ein bisschen als meine Güte und auch schon als die Probleme vielleicht, die damit dahergehen. Ja, vielleicht ein Beispiel. Wir sind ja schon fast im Thema der Beispiele, um das konkret zu machen. Sehr greifbar und spielerisch ist die Anwendung Gieß den Kiez. Die kommt mir da immer in den Sinn. Gieß den Kiez ist eine Web-Anwendung, die man aufrufen kann. Man sieht einen Baumkataster, man sieht eine Karte vor sich, man sieht viele grüne Punkte. Diese grünen Punkte sind so alle 850.000 Straßen- und Parkanlagenbäume, die wir im Berliner Baumkataster gefunden haben. Wir sind über einen sehr reichhaltigen Open Data, offenen Datensatz gestolpert und haben so gedacht, das ist irgendwie schade, dass der da so liegt und dass damit nichts passiert. Denn gleichzeitig gibt es immer wieder Dürreperioden in Brandenburg und Berlin. Und da dachten wir, lass uns doch ein Tool bauen, was irgendwie Spaß hat zu benutzen, wo man sich über den Baumbestand in seiner Nachbarschaft oder vor der eigenen Haustür informieren kann, wenn man in Berlin lebt. Und dann kann man halt Bäume abonnieren, das Gießen eintragen und wir haben eine Slack-Funktion integriert. Slack ist ein Chat-Tool, das die meisten von uns erkennen, um sich dann auch schnell mit Communities kurz zu schließen und aktiv zu werden. Und das sind so die Komponenten, die da zusammenkommen, die das halt beleben.
Ich grätsch mal ganz schnell rein, worüber Janik gerade spricht, nennt sich daten.berlin.de und ist eine Open-Data-Schnittstelle des Landes Berlin, sehr empfehlenswert. 3.296 Datensätze in 22 Kategorien und alle Menschen, die technisches Verständnis haben oder auch in irgendeiner Form sich mit Open Data auseinandersetzen, sind herzlich eingeladen, Anwendungsfälle zu entwickeln. Ich finde das sehr herausfordernd und sehr spannend, was da eigentlich im Hintergrund schon passiert ist. Und wir hatten das ja, glaube ich, in der Vergangenheit schon öfter diskutiert, auch mit Ozzy und mit anderen, dass der Schritt, Daten zur Verfügung zu stellen, aus einer Initiative ja erfolgreich umgesetzt wurde, aber jetzt wirklich das Momentum existiert, damit auch sinnvolle Anwendungen zu generieren. Und da finde ich das Beispiel, was du gerade genannt hast, ziemlich super, weil für die, die es nicht wissen, wir hatten ja in den vergangenen Sommern regelmäßig Dürreperioden und sehr viele Stadtbäume haben leider das nicht überlebt oder sind sehr eng, sehr nah am Absterben. Und da hilft das natürlich ungemein. Und ich glaube, da wird das sofort greifbar, zu welchen positiven Effekten in der Stadt so eine App eigentlich führen kann.
Auf jeden Fall. Und man merkt, glaube ich, auch, Janik, dass also das Thema ist auf jeden Fall ein Thema, das dich begeistert. und das ist super schön. Also ich könnte dir jetzt noch gefühlt 3 Stunden auf jeden Fall noch zuhören. Ich habe auch ein paar Fragen. Eine, die ich dachte, ist, du hast ganz am Anfang gesagt, dass ihr natürlich in verschiedenen Iterationen Menschen reingebracht habt, euch Feedback geholt habt oder in Form von Workshops oder verschiedenen Formaten eben versucht habt, in Kontakt mit unterschiedlichen Leuten zu treten. Und ich bin jetzt auch bei gießdengietz.de schnell mal kurz drauf gegangen. Und du hast ja schon einmal erwähnt, Slack, und da kann man sich auch, glaube ich, ein Konto machen. Und das ist ja auch wieder eine Art von Community, dass man sich aufbaut. Das kann natürlich, weil es Open Source ist, an verschiedenen Stellen passieren. Nichtsdestotrotz muss irgendjemand diese Community betreuen. Also irgendjemand muss im ersten Schritt diese Community finden oder finden und dann auch zum Gespräch einladen und im besten Fall sie auch dazu bekommen, dass auch alle dann kommen. Und im zweiten Schritt wahrscheinlich immer wieder in Kontakt bleiben oder dann zu bestimmten dezidierten kleineren Sub-Communities, wie jetzt Leute, die gerne in der Natur sind und auch die Natur in der Stadt unterstützen wollen. Die muss man auch weiterhin ja irgendwie auf eine Art und Weise betreuen. Hast du da vielleicht Einblick in so, weiß ich nicht, man sagt ja gerne irgendwie so 3 Punkte oder 3 Tipps. Weil was waren denn für euch die Learnings, wo ihr sagt, das sind die Art und Weise, wie wir Leute angesprochen haben, das hat sehr gut geklappt und dann sind die Leute auch länger bei uns geblieben oder wir haben sie zum Teil immer noch mit denen Kontakt?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist auf jeden Fall kein Selbstläufer. Was du gerade sagst, war zentrales Thema am Anfang. Weil wir, ich habe es ja erwähnt, meine Kollegin Julia ist damals über diesen Datensatz gestolpert, hat sich 2 Developer geschnappt, die haben einfach mal ein bisschen gebastelt und dann hatten wir diese Plattform und dann waren wir so, Und jetzt. Und wir haben ja, cool. dann uns sehr schnell zusammengetan mit einer Umwelt-NGO, in sehr großen deutschen Umwelt-NGO, die sich insbesondere für diese Themen sehr, sehr stark macht, weil wir auch ja gar nicht die Grünflächen- oder BaumexpertInnen sind und das auch gar nicht so irgendwie den Anschein erwecken wollen, haben wir uns da quasi Partner gesucht, die wir so ein bisschen als Multiplikatoren verstehen. Also die Organisationen gesucht, die schon eine große Community mitbringen, die im Thema aktiv sind, die ein Netzwerk haben. Und ich würde sagen, das ist eine der zentralen Schritte gewesen, die es wirklich mit Leben gefüllt haben. Weil sie das als ein Puzzleteil entnehmen konnten, was zu ihrem Engagement. Die Plattform hat quasi ihr Engagement mit sichtbar gemacht, weil plötzlich Hunderte, Tausende von Menschen ihre Aktionen irgendwie eintragen konnten. Und das andere ist, dass man so guerillamäßig total gut was erreichen kann, wenn man so mit so Schablonen und Sprühkreide zum Beispiel unterwegs ist und auf etwas hinweisen möchte, geht das so in der legalen Grauzone, weil das der Regen auch wieder entfernt irgendwann. So. Und da kann man zum Beispiel Möglichkeiten haben, darauf aufmerksam zu machen. Wir haben Plakate aufgehängt, angemeldet und wir haben ganz viel auch über Social Media kommuniziert, was das ist, wie man es benutzen kann, wo man es findet, warum es das gibt. Und dann als Viertes vielleicht noch auch die Formate aufgesucht, wo eine digitale Zivilgesellschaft oder die nachhaltigen Organisationen aktiv sind, um darauf aufmerksam zu machen, darauf hinzuweisen, so punktuell. Wir haben nicht viel Budget für große Marketingkampagnen, aber immer wenn es irgendwie was gab, wo man ein Publikum hatte, was interessiert sein könnte, dann war ich da aktiv. Und da das Thema eben Datennutzung und die Nachhaltigkeit sehr, sehr schön zusammendenkt, war das ein sehr dankbares Thema auch für die letzten ein, zwei Jahre, wo das immer mehr so in den Vordergrund rückt, wo man ja auch über künstliche Intelligenz spricht und wir sprechen eher über die Datenqualität von dem, auf dem man sie aufbauen möchte, sozusagen. Einige Puzzleteile dann ganz, ganz gut zusammen. Aber das wären so diese drei Säulen, vier Säulen, die die Community auch zusammengebracht haben. Und wir sehen, dass die aktiv ist, dass die jeden Frühling jetzt, dass Nachbarn sich da gegenseitig darauf aufmerksam machen, dass es auch nachbarschaftliche Initiativen gibt, die ja auch sowas stärken, die auch auf sowas hinweisen. Und wenn ich jetzt durch die Stadt laufe, sehe ich manchmal, dass jemand sowas an in die Erde gesteckt hat neben dem Baum und da steht dann so der QR-Code oder irgendwie tragt das da ein. Das ist einfach ein riesen Erfolgsgefühl, wenn du siehst, das ist brauchbar und es wird genutzt und dann treibt man sowas auch so gerne weiter.
Du hattest jetzt gerade dieses Beispiel Gießen Kiez ein bisschen ausführlicher dargestellt, hattest aber am Anfang auch gesagt, dass ihr auch viel im Bereich Verwaltung, also ich sag mal im Bereich öffentliche Infrastruktur arbeitet und da viel geforscht wird. Wie geht ihr damit um, beziehungsweise was sind eure Strategien, um solche Projekte dann auch in die Fläche zu bekommen? Also Dinge sich auszudenken, auf Basis von bestehenden Daten Anwendungen zu entwickeln, total cool, total wichtig. Aber jetzt mal um so ein bisschen das Ganze so ein bisschen ketzerisch zu betrachten, was hilft es, wenn es nur irgendwie in Berlin in irgendeinem, ich sag mal, in einer Laborumgebung von NGOs getragen, mit knappen Budgets irgendwie lebt? Wie kriegen wir die Dinge in die Fläche? Wir hatten es in der Bildungsfolge auch, wo wir so ein bisschen, wo Dejan, glaube ich, auch sagte, wir müssen weg von irgendwelchen Leuchtturmprojekten, wir müssen in die Fläche gehen. Wie denkt ihr darüber nach? Was sind Strategien oder was sind deine Gedanken dazu?
Das ist ein Thema, was uns auch total beschäftigt und wo wir zum Beispiel auch merken, Stichwort Ressourcen, wenn jetzt sozusagen vermehrt Städte auf uns zukommen, weil die das gut finden, weil die das auch möchten, dann ist für uns so ein bisschen die Frage, wie wir das auch stemmen können, richtig gut dabei zu helfen, also abgesehen von einer sauberen Dokumentation. So, da merke ich, dass es viel Zeit und Ressourcen kostet, sowas richtig miteinander teilen zu können, da ansprechbar zu bleiben. Und ich habe da Hoffnung, dass viele der Marktplatzansätze, die es gerade gibt, irgendwie mitdenken, dass es auch Menschen braucht, die sowas gut erklären und den Wissensübertrag sozusagen mit, vielleicht mitstemmen, nicht alleine stemmen, aber so mitstemmen können. Das ist aber was, was ich so ein bisschen, ja, was, wo ich jetzt keine finale Antwort habe, was gerade einfach auch sich entwickelt. Ich schaue da so in auf den Bund und würde mir wünschen, dass so coole Formate wie das Open Data Portal des Bundes eben auch so mit, weiß ich nicht, mit einem Community-Gedanken vielleicht auch ergänzt werden. Also dieses, wozu benutzt ihr denn dieses Tool oder wo sind die Erfolgsgeschichten dazu oder wo sind kleine Fuck-Ups? Also riesige Register von Online-Anwendungen sind am Ende halt auch semi-hilfreich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir schon in einer Reallabor- oder Laboranwendung sind, wo wir auch Dinge durchgucken und dann mal ausprobieren, dann haben wir ja schon irgendwie zwei Schritte oder zwei, sag ich mal, Kollegien im Verhältnis oder im Vergleich zum Verwaltungsmitarbeitenden, der halt eh noch so einen Startbacken hier hat und noch zwei Bürgeranfragen hier. Und dann will der Abgeordnete noch ganz schnell ganz viele Informationen und dann ist einfach gar kein Raum zum irgendwas testen und ausprobieren. Deswegen, da wäre es irgendwie gut, wenn wir so Service-Design-Gedanken irgendwie mitdenken würden und sagen, wem nützt das? Was nützt das? Wer sind Zielgruppen? Was ist der Aufwand? Was sind mögliche Kosten? Und fehlt mir ganz, ganz viel Info und zählt für mich so ein bisschen zur Transparenz mit dazu. Die können die Leute liefern, die Tools und Plattformen entwickelt haben. Das ist nicht Aufgabe dieses Open Data Portals oder der Open Source und Open Data Portale, aber es ist so gar nicht da. Und das macht es auch für uns schwierig, sich zu orientieren, was wir vielleicht noch so testen und ausprobieren können. Und ganz konkret ist es so, dass wir tatsächlich auch mit dem Handbuch Öffentliches Gestalten so ein Methodenkoffer, ein kostenloses Buch, ein physisches Buch, aber auch ein sehr schönes Online-Buch veröffentlicht haben, 2020, was jetzt in der vierten Auflage verfügbar ist, wo man so eigene Workshops plant und gestalten kann, von der Erkundung eines Themas, übers Erkennen des eigentlichen Problems bis hin zur Skizze und dem Entwerfen von einem eigenen Prototypen. Und ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, bevor ich mich in das Meer der Angebote stürze, mal so methodisch drauf zu gucken, was ist denn in Verwaltung X oder politischem Akteur Y, was ist denn so der eigentliche Bedarf, so einen Schritt zurückzugehen und aufs Thema von oben aufzugucken, weil das hilft, die Optionen sehr stark schon einzuschränken und zu helfen, sich da Orientierung zu verschaffen. Und wenn man solche Workshops gut gestaltet, dann hat man sehr schnell das Wissen aus dem eigenen Haus oder die Motivation zusammen und kann dann gucken, was am Ende darauf passt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil es gibt nicht diese eine Lösung, die allen hier gut passt. Die muss immer veränderbar sein. Und dann ist natürlich wichtig, welche Ressourcen, welche persönliche Kapazität hat man eigentlich vor Ort. Und dieses Handbuch macht Spaß, durchzublättern. Das ist kein Lesebuch. Man kann da einfach sich Workshop-Skizzen rausnutzen als PDF und sich größer ausdrucken, einfach loslegen. Das ist als Arbeitskoffer gedacht. Wir benutzen den selber für unsere Arbeit und es ist immer gut, so einchecken zu können. Wo stehen wir in dem Projekt? Wie ist es abgeschlossen? Wie können wir den Abschluss auch feiern? Und dann zum nächsten überzugehen, um so wirklich von Produkt zu Produkt oder von Projekt zu Projekt quasi mehr in so ein Prozessdenken zu kommen. Das ist auch, was sich hinter diesen ganzen Smart City Vorhaben verbirgt. Eigentlich eine Handlungsempfehlung, wie Prozess geplant und Umsetzung möglichst reibungslos laufen kann. Mhm. Und wenn wir an Hieß den Kiez denken, ist einfach von vornherein wichtig, dass Bezirke, Senate mitgedacht werden, wenn wir sowas machen, damit potenziell sowas auch mal verstetigt werden könnte. So, und da haben wir auch viel gelernt, was gut lief und was eben zum Beispiel in der Kommunikation oder in diesen Allianzen auch noch zu verbessern ist, was wir dann später anders gemacht haben. Aber diese methodische Absicherung übers Handbuch ist was ich auf jeden Fall auch ans Herz legen möchte.
Also du bist dann eher in so einer...
Ein freundlicher Gruß von unseren Service-Designern kommt.
Also in so einer Strategie Wissen und, ich sag mal, Blaupausen verfügbar machen, die zielgerichtet auf Probleme anwendbar machen und gar nicht so sehr aus Perspektive des Bundes zu sagen, das sind jetzt irgendwie die 6 besten Lösungen für Probleme, die eigentlich alle haben und die rollen wir jetzt mal bundesweit aus.
Also ich glaube in dieser Zahl schon, dass das gut geht. Das ist schon sinnvoll, bestimmte Anwendung zu empfehlen, wenn sie schon erprobt, ist es ja perfekt. Also das ist kein Plädoyer gegen Vorschläge und gegen Austausch. Best Practices gibt gerne. Ich finde auch, man muss unterscheiden zwischen Leuchtprojekten, die einfach ins Blaue hinein gefördert werden, weil das Buzzword gerade verlangt, und Projekten, die erprobt sind und die sich irgendwo irgendwie schon als super nützlich erwiesen haben. Mhm. Das tut dem irgendwie nicht, das wird dem gar nicht gerecht, das sozusagen unter eine Kategorie zu stellen. Und bei den Leuchttürmen teile ich die vorsichtige Skepsis, weil man einfach nicht genau weiß, wem sowas am Ende nützt, manchmal. Und bei den anderen finde ich super, wenn es eine Best-Practice-Datenbank gibt, sehr gerne. Aber Anmerkung, dann mit den Kriterien, die ich vorhin genannt habe, für wen, wie viel, was braucht es, um das zu machen.
Also weil du gerade von Buzzwords gesprochen hast und Sachen, die gefördert werden, weil das irgendwie die öffentliche, die öffentliche Meinung gerade verlangt. Siehst du denn gerade beim Buzzword künstliche Intelligenz? Siehst du da Anknüpfungspunkte? Habt ihr da vielleicht schon Dinge ausprobiert? Gibt es irgendwas, was sich in dem Bereich einfach verwenden lässt, einfach integrieren lässt? Ich frage aus einem speziellen Grund, und zwar, weil die bis aktuellen KI-Modelle und die KI-Anwendungen in sich selbst natürlich Open Source sind, aber die Anwendungen, die im Augenblick dafür verwendet werden, alles andere als Open Source sind, sondern natürlich for profit sind, wenn wir jetzt gerade an Microsoft denken. Und hier wäre es, glaube ich, extrem sinnvoll, da schnell mit Alternativmodellen um die Ecke zu gucken und zu sagen, hey, das ist keine neue Technologie, die nur privatisiert funktioniert, sondern da könnte man gegebenenfalls im Smart City-Kontext sich eine ganze Menge einfallen lassen.
Ja, Stichwort Buzzword. Ich finde es auch noch sehr früh, jetzt sozusagen über diese Empfehlung zu sprechen, die jetzt für alle hilfreich werden, weil wir alle da gerade noch ein bisschen am Experimentieren sind. Und ich in dieser Debatte insbesondere wahrnehme, dass ganz schnell auch Startups und Dienstleistungen entstanden sind, die übermorgen irgendwie schon wieder auf der Kippe stehen, wenn sich die Regulierung gerade noch ändert. Also ich nehme die künstliche Intelligenz als ein super spannendes Themenfeld wahr. Es steckt ganz, ganz, ganz viel Potenzial darin, und genauso groß sind die Risiken, wenn es um die Wiederholung von Mustern geht, die Menschen einfach sozusagen gesellschaftlich weitertragen. Der Rassismus oder jüngst der Antisemitismus, der einfach Hochkonjunktur hat, wenn er ungefiltert als Daten im Netz verfügbar ist, dann wird er auch irgendwann in unseren Sprachmodellen, in den Large Language Models sich wiederfinden. Deswegen wäre ich da jetzt auch so ein bisschen vorsichtig mit Ankündigungen oder mit Themen. Wir haben es im ersten Halbjahr so ein bisschen als Schwerpunktthema auch für uns gesetzt, um zu gucken, was da Potenziale sein könnten. Wir haben verschiedene Ebenen davon angeschaut, wie können wir die KI nutzen, um Bürgerinneninteraktion irgendwie lebendiger zu gestalten. Können wir einen Keyspot schaffen, der irgendwie mit Menschen über die lokalen Themen und Belange diskutieren kann? Können wir an der künstlichen Intelligenz arbeiten, die den Mitarbeitern im Senat das Beantworten der Fragen aus dem Abgeordnetenhaus, von den Parlamentariern irgendwie einfacher macht, weil sie sozusagen ein internes Suchtool haben, was besser die Wörter und Zusammenhänge erkennt? Da haben wir quasi eher die Anwendungsseite erstmal erkundet, als jetzt die Codebasis, die dahinter liegt, weil das einfach gerade noch sehr, sehr dynamisch ist. Und ganz vieles ist ChatGPT-basiert, was wir gemacht haben, um einfach mal so generell ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ein anderes Beispiel ist, dass wir dieses ganze Baumthema nochmal aufgegriffen haben, weil wir gemerkt haben, hey, das erzeugt Resonanz, das ist nach wie vor bleibt ein wichtiges Thema, aber können wir nicht mit den reichhaltigen Daten, die wir schon haben, quasi ergänzt durch Sensordaten, nicht auch einen Algorithmus finden, der uns hilft, eine Vorhersage zu machen und Gießen, Baumpflege strategisch besser planbar zu machen für die öffentliche Hand. Also auch da ein Tool zu entwickeln, da können wir uns dann auf Drittmittel auch bewerben oder uns Drittmittel beschaffen, um dann auch vertieft in sowas reinzugehen. Und da lief ein zweijähriges Projekt, was jetzt gerade zu Ende ging. Das heißt Quantitative Trees, Q-Tree. Und das ist ein schönes, auch greifbares Beispiel für die Nutzung dieser ganzen verfügbaren Daten in ganz akzeptabler Qualität und den Sensordaten, um eben zu schauen, in welchen Straßenzügen kann ich dann eigentlich wie sehr meine Kapazitäten planen und das mit bestimmten Wetterdaten auch mitgedacht. Da haben wir mit einem KI-Unternehmen und zwei Bezirken dann gearbeitet. Also da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, die man erkunden kann, wo wir auch gerade dran sind. Und ich glaube nicht, dass das sich so schnell ausschöpft, dieses Thema.
Weil es sich nie ausschöpft und weil Partizipation quasi in der DNA der D64 Mitglieder ja ist. Habe ich mich auch gefragt, oder vielleicht hast du auch einen Aufruf oder Wunsch vielleicht an die ZuhörerInnen in Richtung, du hattest gerade kurz skizziert, so dass es natürlich die Zivilgesellschaft zum Teil noch nicht gut repräsentiert ist, was das Thema angeht, und dass das natürlich hochgehalten werden kann. Von wem denn sonst, wenn nicht auch unter anderem von uns? Aber da gibt es bestimmt auch viele andere. Aber grundsätzlich, wenn jetzt jemand zugehört hat und gesagt hat, eigentlich ist das total spannend, das auch mal aus einer anderen Ecke zu denken, mal nicht irgendwie aus der Technik-Ecke nur oder eben aus unterschiedlichen Möglichkeiten. Open Source ist ein Thema, das auch immer mehr Leute begeistert. Gibt es etwas, wenn du dir wünschen könntest, was die Leute jetzt tun können, um vielleicht sich zu beteiligen? Zum einen vielleicht der Einzelne oder die Einzelne, aber auch gerne vielleicht eine Organisation, die jetzt Interesse hat, sich zu beteiligen.
Ich würde total gerne...
Wenn du dir was wünschen könntest.
Ganz viele Wünsche in diesen Themen. Wir haben ja gerade extrem große Felder angeschnitten.
Mehr Geld, mehr Leute.
Mehr Geld, exakt. All das. Wenn ich mir was wünschen würde, dann das. Ich find's schön, wenn die öffentliche Hand, wenn die Menschen, die im Rathaus arbeiten, und die Menschen, die in den kleinen und großen Kommunen arbeiten, wenn die sich irgendwann auch mehr mit der Rolle der Plattform Betreiber anfreunden, wenn die es schaffen, digitale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die den Menschen nützt. Nicht nur auf das zu vertrauen, was da draußen in großen, gut beworbenen Angeboten ist, sondern wirklich zu überlegen, was Leute in meiner Community, in meinem Dorf, in meiner Stadt brauchen, und zu schauen, ob man das selbst mit Partnern, zum Beispiel dem örtlichen OK Lab, der Open Knowledge Foundation, wo ja Leute in ihrer Freizeit gerne hacken und coden, ob man da nicht auch kleine Sachen anwenden kann, bauen kann, und wenn es eine Bus-App ist, die total viel nutzen kann. Also wirklich so bedarfsorientiert wie möglich zu sein. Ich würde mir mehr Bedarfsorientierung wünschen von den Menschen, die über öffentliches Geld lokal entscheiden können, weil da ist ein richtig, richtig großer Gestaltungshebel. Und dann würde ich mir generell wünschen, dass wir KI nicht vergöttern, nicht verteufeln, dass wir es als ein Werkzeug betrachten, was unseren Absichten dient, und dass wir genau überlegen müssen, wie wir damit künftig umgehen. Also für welche Zwecke wir es nutzen, und wenn wir gute Zwecke finden, die möglichst gut hin zu kommunizieren. Und alles andere liegt ja erstmal jetzt in Brüssel und dann wieder in Deutschland, wenn die Regulierungsfragen kommen. Da auch als D64 und als digitale Zivilgesellschaft einfach genau drauf zu gucken, welche Weichen wir uns bei so einer großen Technologie eigentlich stellen. Und da weiß ich, dass ich einen tollen Schulterschluss hinkriege, Menschen, die ähnlich progressiv denken, die ein lebenswertes digitales Morgen wollen. Und da bleibt mir eigentlich nichts als dritten Wunsch, einfach alle mal über lang oder kurz in Berlin in CityLab einzuladen, damit wir über D64 und über die Digitalisierung vor Ort und in der Verwaltung sprechen und diskutieren und streiten und uns vielleicht auch an irgendwas erfreuen können. Das finde ich schön. Das wären, glaube ich, meine drei Wünsche.
Die klingen so wunderbar. Hat jemand noch was hinzuzufügen, meine lieben Podcast-KollegInnen?
Ich kann dem nur zustimmen. Also ich aus meiner Rolle in meinem Job, für mich ist das auch der Alltag, dass man eigentlich zu Lösungen kommt, wenn man mit Problemen kommt. Also Probleme verstehen, also gar nicht dieses klassische Solution Seeking for Problem, sondern wirklich zu sagen, hey, ich habe hier einen Bedarf und ich unterhalte mich jetzt mal mit jemandem, der mir eine Lösung liefern könnte. Ich glaube, so rum funktioniert. Und wenn wir da eine clevere Infrastruktur für Finanzierung, für nachhaltigen Betrieb im erweiterten Sinne bereitstellen können, dann kommen wir, glaube ich, auch in größeren Schritten weiter, als wir das jetzt tun. Das wäre wünschenswert. Ich komme aber auch gerne vorher mal im Lab vorbei, wenn ich in Berlin bin.
Das ist eine gute Idee. Ich persönlich finde ja den Bereich der Smart City deswegen so spannend, und das hat Jannik ja auch gesagt. Nachbarschaft ist etwas, was die Leute interessiert. Ja, also es ist zwar immer, man in dieser heutigen Welt ist man ja sehr entgrenzt und kümmert sich eher darum, was irgendwie im Weißen Haus passiert, als das, was irgendwie 5 Kilometer von einem weg passiert, einfach aufgrund der dem Nachrichtenüberfluss. Aber das, was vor der eigenen Haustür immer noch passiert, ist wichtig für die Menschen, und ich glaube, da lässt sich einfach dieser Aktivierungsfaktor 100%ig positiv ausspielen. Und wenn man da eine sehr niedrigschwellige Lösung findet, und du hast ja von dem Handbuch gesprochen, was ja sicherlich eine Leseempfehlung ist, die wir auch verlinken können, dass Leute einfach mal anfangen, darüber nachzudenken, was geht eigentlich bei mir vor der Haustür, wo muss ich vielleicht nicht nach Brüssel und wie kann ich denn mein Leben hier vor Ort schon so verbessern, die Ansprechpartner quasi hervorzuheben und deren Modelle, ich glaube, da steht eine super große Chance.
Total. Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen, außer dass ich gerade schon kurz die Bäume in meiner Straße gecheckt habe. Und wahrscheinlich wir sind ja auch eine regere Nachbarschaft hier in meinem Haus.
Der Wasserstand dürfte da ja momentan ganz in Ordnung sein.
Ne? Ja, momentan ist okay, aber vielleicht Spaß beiseite, und weil das Thema so schön ist, und ich glaube, vielleicht müssen wir das Thema auch nochmal an anderer Stelle neu diskutieren, sei es im City Lab natürlich, aber vielleicht auch nochmal hier im Podcast mit einer größeren Runde und mit anderen Menschen, mit anderen Einblicken, gerade mit Thema KI. Ich hätte so Synthetic Data war das, was ich vorhin schon kurz so drüber nachgedacht habe, wenn man über Datensätze spricht, aber das führt jetzt komplett in ein anderes Thema. Das fangen wir heute nicht mehr an. Würde mich aber super freuen, wenn wir es irgendwann mal mit unterschiedlichen Themen besprechen. Ein Thema würde ich vielleicht zum Abschluss nochmal reinnehmen, weil wir es angeteasert haben. Und weil gerade so schön die Punkte gefallen sind, Nachbarschaftsgemeinschaft oder auch den digitalen Raum sicher machen oder vielleicht Weichen stellen für eben einen resilienten Raum, den wir bespielen, und in dem Fall ja Digitalisierung im größeren Sinne und für die 64 im größeren Sinne ein Jahresthema, was wir, glaube ich, auch zum ersten Mal so nach außen tragen. Wir haben schon immer auch Fokusthemen gehabt über die Jahre hinweg. Das kam mal mit Wahlen, das kam mal mit besonderen Themen. Letztes oder dieses Jahr noch hatten wir die digitalen öffentlichen Räume, die wir insbesondere beim Frühjahrsempfang besprochen haben. Und ich glaube, aber dass nächstes Jahr das erste Mal so ist, wo wir wirklich dominant rausgehen mit einem Thema, und du hast das schon ein bisschen angeklungen, Jannik, dass das dich auch natürlich super interessiert, da insbesondere im Vorstand mitzuwirken. Magst du vielleicht noch mal kurz berichten, was dich daran reizt?
Wir bleiben ja in einem permanenten Zustand des Teaserns hier.
Ja.
Also ich glaube,
ich kann es auch gerne nennen, das Thema, ist kein Problem.
Los, komm. Der Podcast-Clickbait sozusagen.
Spann uns nicht länger auf die Folter.
Also für alle, die bisher das vielleicht am Rande mitbekommen haben oder noch gar nicht, angeteasert habe ich es. Wir haben es im Vereinsheim auf jeden Fall schon mal diskutiert mit einigen Mitgliedern. Und wir haben, also im Vereinsheim selbst, natürlich kann man das nachlesen, wir hatten jetzt
wenn man die 64
einen
Mitglied ist.
Parlamentarischen Austausch. Auch da haben wir es schon mal genannt. Und zwar wollen wir uns nächstes Jahr mit dem Thema Digitalpolitik Faschismus sicher machen und mit der Frage, wie schaffen wir eine resiliente Demokratie im digitalen Raum, beschäftigen. Und das ist einer der Themen, die wir uns als Fokus für nächstes Jahr gesetzt haben, durch zum Beispiel Wahlen, aber auch andere Punkte. Und genau, vielleicht als Abschluss, warum sollte man da mitmachen? Was reizt dich daran, Jannik?
Ja, ich bin total aufgeregt. Ich finde das so ein cooles Thema. Es ist eine schöne, geschärfte Formulierung geworden. Wir werden uns da, glaube ich, auf jeden Fall mit auch herausheben. und ja irgendwie auch den Nagel auf den Kopf treffen. Also ich glaube, wir haben echt viel Wissen. Wir haben ja auch schon ein bisschen über die AG-Arbeit gesprochen, wo Menschen auch zusammen dann wirklich an konkreten Themen, an Beiträgen arbeiten. Ich glaube, gerade dieses Überthema oder Jahresthema wird uns die Möglichkeit geben, auch AG-übergreifend zusammenzuarbeiten, da auch im Verein Synergien zu schaffen, die auch nochmal eine andere Energie und andere Perspektiven sozusagen wach machen und möglich machen. Und ich bin total gespannt, was sich da noch für Möglichkeiten ergeben, weil es ja vom Bildungsbereich über die Demokratie- und Teilhabefrage bis hin zur Datennutzung und zur Daten, ja, am Ende Kontrolle und Plattformen eigentlich dann geht, bis zur Hate Speech und Fake News. Also es ist irgendwie dieser Rundumschlag, der uns sowieso umtreibt. Und ich freue mich total dann, dass wir das irgendwie fokussieren können. Also, dass wir das, was wir da machen, auch wirklich so als Verein mit diesem Gewicht machen können. Das finde ich gut und ich finde es eigentlich auch sehr, sehr traurig, irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, dass es das braucht. Aber ich glaube, so viele Entwicklungen um uns rum und die Wahlen, die du angesprochen hast, machen es einfach sehr dringend nötig. Und viel mehr möchte ich jetzt dazu erstmal gar nicht sagen. Ich freue mich einfach total drauf und wir sind ja auch noch dabei, im Verein zu überlegen, was es an vielen Projektmöglichkeiten dabei dann geben wird. Und genau, jeder, der die sich da angesprochen fühlt, sollte sich eingeladen fühlen, mitzumachen und damit an einem Strang zu ziehen.
Und ich glaube, das Einzige, was jetzt noch da hinzuzufügen wäre, ist, dass wir wie so oft den Ansatz haben, eben Systeme zu stärken und Menschen zu befähigen, dass wir mit einem gewissen Pragmatismus daran gehen und nicht nur darüber diskutieren, sondern uns auch tatsächlich überlegen, wie könnte die Lösung sein. Und eine Lösung, darüber haben wir heute gesprochen, ist unter anderem Open Source als Grundlage oder eben dann digitale öffentliche Räume. Wie schaffen wir die? Wie sichern wir die? Wie sollten die sein? Eben wie die, vorhin so schön auch betitelt, die Parkbank, wo sich jeder hinsetzen kann. Ja.
Sehr, sehr spannend. Immer wieder spannend zu sehen, warum es sich lohnt, bei D64 mitzumachen. Was für coole und vielfältige Ideen, was für geniale Köpfe bei D64 dabei sind.
Ja, wer mehr über unsere Arbeit, also wir als D64, über unsere Themen, über unsere Köpfe erfahren will. Wir hatten jetzt das Vereinsheim als sozusagen unseren digitalen Zusammenkunftsraum schon ein paar Mal erwähnt, der natürlich für Mitglieder ist. Aber nichtsdestotrotz, es gibt eine neue Webseite, also D64 hat eine neue Webseite seit letzter Woche, die richtig gut geworden ist, wo richtig gut zu sehen ist, was wir da draußen so machen, wie wir arbeiten, warum wir der coolste Verein der Welt sind. Und genau, wer, also da erfährt man eine ganze Menge über unsere Arbeit, der Ticker natürlich auch, über den Yannick ja quasi auch zu uns gefunden hat, ist eine super Quelle, also nicht nur um über Digitalthemen auf dem Laufenden zu bleiben, also über digitalpolitische Themen vor allen Dingen, sondern halt auch über D64 auf dem Laufenden zu bleiben. Und ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube, über unser Jahresthema werden wir drei, ich glaube, mit spannenden Gästen auch im nächsten Jahr ein paar Folgen machen, sodass ihr auch da auf dem Laufenden bleiben könnt.
Dann bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen als danke, Yannick, für die schöne Stunde, für all die Erklärungen, für deine Geduld und netten Antworten zu unseren Fragen. Und ich würde mich freuen, wenn du mal wieder vorbeischaust. Kann uns, glaube ich, allen vier jetzt schöne Weihnachten wünschen an der Stelle und einen guten Rutsch, ebenfalls wie unseren ZuhörerInnen. Und ich denke, uns sieht man entweder beim City Lab, also bitte alle Yannick besuchen, oder halt Yannick und uns drei auf jeden Fall auch bei D64 und sämtlichen anderen Kanälen. Den Podcast hört man natürlich auf sämtlichen Plattformen eurer Wahl. Und damit kann ich nur Danke an euch allen sagen.
Vielen Dank an euch und ich freue mich schon auf City Lab. Macht's gut, ihr Lieben.
Bis dahin. Bis
ins nächste Jahr. Hat Spaß gemacht.
Danke, danke.